Herzlich willkommen zu Folge 114 vom Aquarellmal-Podcast. Heute geht es um Duochrome Emerald, eine Metallicfarbe mit einem kleinen Extra. Und ich freue mich drauf, dir die Farbe hier heute vorzustellen. Das wird möglich, dieser Podcast und dass ich mir die Farben extra anschaue, durch die Unterstützung der Patreon-Unterstützer, die mit 3 € im Monat als Podcast-Fans dabei sind. Und so kann ich mir dann auch immer mal eine extra Farbe kaufen und die vergleichen mit den Farben, die ich schon kenne und dir etwas über das Leistungsspektrum von den Aquarellfarben sagen, die hier ausgelost werden sozusagen für so eine Farbfolge. Und wenn du auch Unterstützerin werden möchtest auf Patreon oder Unterstützer, dann mach das gern, freue ich mich total drüber. Dann kannst du dir auch gleich eine Farbe wünschen, die ich dann hier recherchiere und bespreche. Genau, die Farbe heute, Duochrome Emerald von Daniel Smith, habe ich am Ende der letzten Folge auf einem Malspaziergang gezogen. Und so kam das zustande und ich hatte da ein ganz gutes Gefühl, dass die demnächst mal drankommt. Und habe mich dann total gefreut, dass es jetzt soweit ist. Denn ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, Metallic-Aquarellfarben werden immer beliebter. Und da finde ich es ganz interessant, sich vielleicht auch mal anzuschauen, warum. Und hier haben wir es ja auch mit einer Metallic-Aquarellfarbe zu tun. Also einer der Gründe, warum die immer beliebter werden, ist, dass sie visuell einfach schon sehr attraktiv sind. Sie verleihen Kunstwerken ein einzigartiges und visuell beeindruckendes Element. Wenn man die Bilder so seitlich hält, dann schimmern sie und glänzen. Und das kann natürlich die Gesamtästhetik von einem Bild verbessern und ein Gemälde unter anderem hervorstechen lassen. Das ist einer der Gründe, warum die so beliebt sind. Dann sind sie auch noch sehr vielseitig. Sie können auf ganz verschiedene Weise verwendet werden, um unterschiedliche Effekte zu erzielen, sodass das zu der Malweise von jedem einzelnen Aquarellmaler und jeder einzelnen Aquarellmalerin gut passt. Wenn man Metallfarben benutzt, das ist jetzt der dritte Grund, dann modernisiert man im Prinzip dieses doch sehr traditionelle Medium Aquarell. Und damit kann man sich zwar einreihen in eine große Liste von Malern, die Aquarellfarben beherrschen und damit gut malen können, aber gleichzeitig lebt man eben auch in seiner Zeit und platziert das Medium Aquarell dann in dem zeitlichen Kontext, in dem wir uns gerade befinden, nämlich jetzt. Ein vierter Grund ist, dass wir auf den sozialen Medien viele Bilder mit Metallfarben sehen und dadurch wird es total gepusht und das hat stark zur Popularisierung von Metallic-Aquarellfarben beigetragen. Ist natürlich irgendwie auch so ein Zirkelschluss. Man sieht es da immer häufiger, weil immer mehr Leute damit malen und dann verwenden es immer noch mehr Aquarellmaler. Nichtsdestotrotz ist es eben dann auch schön, es mal auszuprobieren, wenn man es schon überall mal gesehen hat. Und so ähnlich war das bei mir dann auch gewesen. Und weil fünftens diese Metallicfarben so weit verbreitet sind und immer beliebter werden, ziehen die Farbhersteller nach und finden immer wieder neue Möglichkeiten, diesen Schimmer und den Glanz in den Farben zu produzieren. Also das Angebot an Metallicfarben steigt auch immer weiter. Und da reihe ich mich jetzt quasi mit dieser Folge auch ein und mit dem Bericht über Duochrome Emerald. Also diese Farbe ist keine beliebige Farbe, denn ich meine tatsächlich Duochrome Emerald von Daniel Smith aus der Serie Luminescent Watercolors. Bei Daniel Smith gibt es mehrere Serien im Aquarellbereich und das ist eben eine. Und Emerald ist eine englische Variante für Smaragdgrün. Es geht um ein Smaragdgrün. Und zwar ein schimmerndes Smaragdgrün. Die Pigmente, die in diesem Smaragdgrün verwendet werden, sind laut Webseite PW20 und PW6. Das fand ich jetzt interessant, weil PW steht ja für Pigment White. Und hier sind also nur zwei weiße Pigmente angegeben. PW6 ist Titanweiß. Okay, da ist Titanweiß enthalten. PW20 war mir noch nicht bekannt. Das ist Glimmer. Also das ist der Teil, der diese Farbe zum Glänzen bringt. Und tatsächlich ist das, was die Farbe zu so einem Smaragdgrün macht, das Pigment nicht angegeben. Es ist höchstwahrscheinlich PG18, denn das ist das am häufigsten verwendete Pigment für Smaragdgrün. Ich nehme mal an, dass das übersehen wurde. Also sind hier drei Pigmente enthalten, PG18, PW20 und PW6. Also Farbpigmente plus Glimmerpigmente plus Titanweiß. PG18 ist ein Blaugrün und Smaragdgrün ist eigentlich heller als dieses Blaugrün und so erklärt sich dann die Verwendung von Titanweiß. Wie kann ich die Farbe jetzt beschreiben? Weil das ist ja ein Podcast, da gehört es ja dazu. Okay, also Smaragdgrün ist die Grundlage von Duochrome Emerald und deswegen beschreibe ich das jetzt erstmal. Das ist ein sehr lichtechtes, transparentes, mäßig färbendes, mitteldunkles und etwas stumpfes blaugrünes Pigment. Und dabei will ich es jetzt erstmal belassen, denn wenn du jemals in deinem Leben einen Aquarellkasten mit einem Farbsortiment gekauft hast, 12 oder 24 Farben, hattest du Smaragdgrün damit drin. Smaragdgrün ist immer in diesen Farbsortimenten enthalten und neulich hat mal eine Aquarellkollegin ganz ketzerisch gesagt, weil sie die Farbe sonst auch nicht loswerden. Ich komme gleich drauf, was bei Smaragdgrün vielleicht ein bisschen schwierig ist. Auf jeden Fall ist es ein ganz traditionelles, ganz altes Pigment mit einer ausgezeichneten Lichtechtheit. Und wenn es verwendet wird, gibt es nur eine ganz kleine Trocknungsverschiebung. Also Smaragdgrün hält nur leicht auf und verliert auch nur ein wenig an Sättigung. Früher war Smaragdgrün das gebräuchlichste Aquarellgrün. Und es wurde von frühen Meistern wie John Singer Sargent zum Beispiel und auch von zeitgenössischen Traditionalisten wie Trevor Chamberlain immer verwendet. In der richtigen Konzentration und Einstellung erzeugt es ein leuchtendes, granulierendes Grün. Und genau da liegt natürlich der Hase im Pfeffer. Es ist schwierig, diese Farbe richtig zu verwenden. Bei Sargent sticht ganz besonders die Verwendung von Smaragdgrün in einem Sonnenschirm hervor, der von hinten beleuchtet wird. Also wo dieses leuchtende Smaragdgrün klar macht, dass man durch den Sonnenschirm gerade ins Licht schaut. Und heute wird es häufig tatsächlich ersetzt durch andere grüne Pigmente und zwar durch das etwas gesättigtere und das Papier mehr einfärbende Talogrün, PG7. Talo, by the way, hat ein pH am Anfang, das aber stumm ist. Genau. Also wenn du dieses Wort mit den vier Konsonanten am Anfang siehst, bei Talogrün oder Taloblau, pH sind stumm. Also Talogrün wird häufig eben statt Smaragdgrün verwendet heutzutage, aber es wird hier gesagt, und das, ich zitiere da jetzt gerade von Bruce McEvoy von handprint.com, besonders für Landschaftsbilder hat Smaragdgrün viele sehr gute Eigenschaften. Es ist aber ein Pigment, das Erfahrung erfordert, um es effektiv einzusetzen. Und das hat damit zu tun, dass Smaragdgrün so kühl ist. Es ist ein kühles, klares Grün, so wie man es in der Natur tatsächlich nur selten vorfindet. Und deswegen muss man es mit anderen Farben mischen. Ganz tolle Mischungen ergeben sich im grünen Bereich mit jedwedem Gelb, wenn man Smaragdgrün mit Gelb verwendet. Aber Smaragdgrün und Zitronengelb zusammen ergibt so ein knalliges, helles Grün, das fast auch wieder unnatürlich ist, außer es scheint natürlich die Sonne auf ein Stückchen Frühlingsgras oder so. Allerdings mit Ockergelb oder mit Neapelgelb oder mit Sienna gebrannt, kommt man da in wunderschöne natürliche Grüntöne. Es ist sehr leicht, mit Smaragdgrün in diesen olivgrünen Bereich reinzukommen. Und Smaragdgrün und alle roten Farben zusammen ergeben ganz, ganz tolle, stumpfe Farben, auch manchmal so ins Graue hinein. So dass Smaragdgrün eigentlich voll irreführend ist in diesen Kästen, wo nur 12 Farben drin sind und man hat dann ein Gelbgrün und ein Smaragdgrün. Und dann denkt man, ja super, habe ich ja schon meine 2 Grüns für die Natur. Nee, man muss halt wirklich echt viel mischen mit diesem Grün, aber es ist trotzdem ein gutes Grün für Landschaften. Ich glaube, der Fehler, wenn man das so benennen möchte, ist vielleicht ein bisschen zu kräftig ausgedrückt. Die Schwierigkeit ist, wenn man anfängt, dass man ja gar nicht weiß, dass man so viel mischen sollte für realistische Darstellung. Und Smaragdgrün ist deswegen eigentlich doch ein ganz gutes Grün, aber es kommt halt sofort mit so einem kleinen Sternchen und Fußnote und so, ne? So, nun aber zu Duochrome Emerald, dieses schimmernde Smaragdgrün von Daniel Smith. Duochrom heißt ja 2 Farben und tatsächlich soll es 2 Farben enthalten. Daniel Smith beschreibt die Farbe so: Duochrome Emerald ist das leicht reflektierende, kühle Grün von zarten neuen Trieben oder Knospen im Frühling. Viele Lebewesen haben eine leicht leuchtende Qualität, die sich mit normalen Aquarellfarben nicht ganz darstellen lässt. Da kommen die luminisierenden Aquarellfarben von Daniel Smith ins Spiel. Sie simulieren den Glanz einer Vogelfeder, das Schillern eines Schmetterlings oder eines Insekts und die leuchtende Qualität von Blumen und Blättern. Diese leuchtende Qualität wird durch Glimmerpigmente dargestellt. Das sind dünne, transparente Partikel, die mit hochreflektierenden Metalloxiden beschichtet sind. Duochrome Emerald wechselt zwischen 2 verschiedenen Grüntönen, einem schönen Smaragd und einem sehr leicht reflektierenden Grüngold. Also Duochrome, das eine Chroma, heißt Farbe, das eine Chroma ist also Smaragdgrün, so wie ich es gerade beschrieben habe, mit diesem Schimmer drin. Das ist ein sehr, sehr schöner Schimmer. Und das zweite Grün soll ein ebenso schimmerndes, reflektierendes Grüngold sein. Wann sieht man jetzt das zweite Grün, das andere Grün? Es wird auf dunklen Untergründen ganz besonders sichtbar. Also es ist so, dass das Smaragdgrün wird auf weißem Untergrund sichtbar und das Grüngold soll auf dunklem Papier, also Daniel Smith stellt es immer auf schwarzem Untergrund dar oder eben auch auf dunkler Aquarellfarbe. Es muss halt nicht nur das Papier sein, du kannst auch auf einem schwarzen Bereich das auftragen. Dann wird das zweite Chroma quasi sichtbar. Und nun ist es aber bei dieser Farbe so, dass sich das nicht so ganz bewahrheitet. Ich habe einen kleinen Test gemacht. Ich habe verschiedene Aquarellfarben ziemlich kräftig aufgetragen und dann einen Streifen von Duochrome Emerald darüber gelegt. Und ich konnte nur mit ein wenig, mit viel Vorstellungskraft und gutem Willen die Verschiebung in den goldenen Bereich hineinsehen. Tatsächlich sieht Duochrome Emerald auf dunklen Untergründen fast genauso aus wie auf dem weißen Papieruntergrund, nur etwas stumpfer. Also das war etwas enttäuschend, aber auch interessant. Ich sage dir zum Schluss gleich noch warum und ich habe da ein Video für die Patreon-Unterstützer, wo man das ganz gut sehen kann. Also fassen wir nochmal zusammen. Es handelt sich hier um eine, oder fassen wir nicht zusammen, das habe ich noch gar nicht gesagt. Also es handelt sich hier um eine transparente Aquarellfarbe. Du kannst die also in Schichten aufbringen. Die Farbkraft ist mittelstark. Das Papier wird dadurch nicht eingefärbt. Man kann sie also gut wieder abheben, ohne dass Rückstände hinterbleiben. Die Lichtechtheit wird als ausgezeichnet eingestuft und es findet keine Granulation statt. Smaragdgrün an sich granuliert schon, aber in dieser Farbformulierung von Duochrome Emerald gibt es keine Granulation. So, wie bin ich nun eigentlich zu der Farbe gekommen? Ich weiß nicht, ob du meine Kunst gut kennst, aber Metallicfarben spielen da noch keine so große Rolle. Noch keine so große Rolle, das wird sich jetzt alles gleich ändern. Also, wie bin ich dazu gekommen? Das hat mit einem Buch zu tun, und zwar heißt das Buch Weeshed und ist von der englischen Autorin und Textilkünstlerin Kate Davies verfasst. Sie beschreibt darin mehrere Dinge. Weeshed ist ein gälisches Wort für Stillsein, glaube ich. Und Kate Davies entwirft ganz tolle Strickmuster, dafür ist sie bekannt und sie hat auch ihre eigenen verschiedenen Arten von Wolle jetzt schon entwickelt und lässt die herstellen. Aber sie ist auch eine ganz reflektierte, intelligente Person, die viele Aufsätze schreibt und über die Landschaft nachdenkt und über das kreative Leben. Und in diesem Buch Weeshed sind einige dieser Aufsätze zusammengefasst. Und im ersten Aufsatz beschreibt sie ihre Abneigung gegenüber einer ganz bestimmten Art von rötlicher Bronze. Und das ist die Farbe von trockenem Farnkraut. Hat sie halt lange Zeit gar nicht so rangekommen und sie hatte auch nie großartig drüber nachgedacht. Und wie kam das zustande? Klein wie sie ist, reichten ihr einmal auf einer Wanderung mit ihrem Freund Tom, das ist der Fotograf, der immer all ihre tollen Fotos macht, diese Farnwedel, also von dem Farn, bis zu ihrer Schulter hoch. Und sie haben sich da also durchgekämpft. Und es ist auch wirklich so in Schottland, ich habe da ja auch ein paar Jahre gelebt und bin in den Bergen gewesen, dass du so richtig große Bereiche in der Landschaft hast, wo du durch Farn durch musst, weil der überall ist und du kannst ihn nicht umgehen. Also der Farn mit seinen kratzigen Wedeln reichte ihr bis an die Schulter und die Wedel waren über und über mit Zecken besetzt. Sie mussten da aber durch und es war ganz schlimm und ich kann es mir auch wirklich leider sehr gut vorstellen. Als sie dann durch den Farn durch waren, Wetter hin oder her, hat sie sich bis fast auf den Schlüpfer ausgezogen und ihr sich hingelegt, damit ihr Freund ihr die Zecken absammeln kann. Und das muss lange gedauert haben, es waren sehr viele. Sie hat dann noch tagelang geguckt, ob sie irgendwo immer einen Biss findet und es hat ihr die ganze Zeit gekrabbelt und es war ganz furchtbar. Also ein traumatisches Ereignis, das mit Farn zu tun hatte. Und seitdem ist ihr Farn zuwider und alles, was damit zu tun hat, inklusive der Farbe. Eines Tages im Winter fiel ihr jedoch auf, wie unglaublich schön das Farbspektrum von Farnen in der schottischen Landschaft eigentlich ist. Der Farn wird ja dann, also er ist im Sommer, bei uns ist es jetzt ja auch so schön grün und dann wird er ja aber so golden-bronzig und vertrocknet dann so am Stock quasi und ist derweil aber immer noch so kräftig gefärbt. Und sie konnte nicht umhin, das dann doch schön zu finden. Und dann hat sie sich deswegen mit der Abneigung auseinandergesetzt. Warum? Wie kam das? Und dann ist ihr dieses Erlebnis wieder eingefallen. Und am Ende dieses Kapitels lädt sie die Leserin ein, zu reflektieren, welche Farbe ist dir eigentlich unangenehm? Welche Farbe fällt dir sofort ein, wenn du das hier liest? Und dann überleg mal, was ist vorgefallen, worauf beruht die Abneigung. Und als ich das gelesen habe, ist mir sofort Smaragdgrün eingefallen. Also total schnell, weil Smaragdgrün halt so kühl ist und ich überhaupt nicht verstanden habe und mich auch geärgert habe, dass das immer in diesen Anfangskästen mit drin ist. Ich habe natürlich auch so 2, 3 halbe Näpfchen mit Smaragdgrün in meinem Farbvorrat liegen, die ich aussortiert habe. Das ist immer ärgerlich. Und dann habe ich halt überlegt, wo das herkommt. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, mich zu konfrontieren, habe ich dann auch Duochrome Emerald gekauft. Weil ich fand, es ist jetzt einfach mal an der Zeit, das wieder ein bisschen auszuweiten. Ich benutze Smaragdgrün jetzt gerade nicht so viel, aber als ich vor 2 Jahren an so einer grünen Serie gearbeitet habe, habe ich es tatsächlich häufiger benutzt. Habe auch andere Grüntöne noch gekauft, die eher so im kühlen Bereich sind. Und ich mische die dann halt einfach, ne? Ich finde Smaragdgrün und Magenta zusammen ergibt ein ganz schönes, kühles Grau. Und ich würde jetzt, wenn ich Smaragdgrün benutzen müsste, es ist mir gerade tatsächlich ausgegangen, weil ich so viel benutzt habe, dann wüsste ich viel mehr, wie ich da meine natürlichen Grüntöne mitmischen würde. Genau. Jetzt mal zu diesem Glimmer an sich. Das ist ja schon irgendwie interessant. Wie kommt das eigentlich zustande? Also, das sind. Ach, Moment, ich kriege das hier gerade nicht so richtig dargestellt. Das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Das kann ich nicht einfach so abrufen. Also zur Geschichte von diesen Glimmer- und Metall- und Perlglanzfarben, ja. Da geht es immer um Interferenz. Und zwar Interferenz im Sinne von, das Licht springt hin und her und erzeugt dann diesen Schimmer. Und das erste Interferenzpigment hieß Guanin. Das ist ein Eiweißkristall, das du auch kennst, wenn du in der Schule schon mal einen Fisch sezieren musstest, weil dir das dann aufgefallen ist. Dieses Guanin befindet sich in den Schuppen der Haut und der Schwimmblase von ganz vielen Weißfischarten. Und daher kenne ich das auch aus der Schule, wo wir das machen mussten, oder wenn man mal einen toten Fisch findet und sich die Schuppen anguckt und denkt, wow, wie kommt das überhaupt zustande? So ein Wunder. Das erste Perlglanzpigment, das ist so ähnlich, oder Perlmuttpigment kann man es auch nennen, wurde 1656 schon von dem französischen Rosenkranzfabrikanten François Jacquin entwickelt. Und der hat künstliche Perlen hergestellt, indem er auf runde Perlen, die aus dem herkömmlichen Material gefertigt waren, Guanin aufgetragen hat. Zack, hatte er Perlmuttperlen, künstliche. Der Durchbruch in der Erzeugung von Perlglanz für Farben war die Verwendung von Glimmer. Also das ist dieses PW20, was in Duochrome Emerald auch verwendet wird. Und das ist eine Art von hydratisiertem Kristall aus Aluminium, Magnesium oder Kaliumsilikaten. Die kommen in der Natur vor und werden dort zu extrem dünnen, flexiblen und transparenten Platten geformt. Wenn man das findet in der Natur, Glimmer sind in ganz vielen Gesteinen enthalten, unter anderem auch in Granit. Da schimmern sie dann so rum, aber man kann sie auch in der Natur finden und dann sind es so ganz weiche Steine, wo man Plättchen mit dem Fingernagel einfach so abmachen kann. Mit den Glimmern, die in vielen Gesteinen vorkommen. Ich habe in Aberdeen in Schottland studiert. Ich habe da promoviert. Und Aberdeen ist The Granite City, ist so der Beiname. Aber auch The Silver City, weil nämlich in dem Granit ein großer Glimmeranteil ist. Das heißt groß, wahrscheinlich sind es nur 5%, aber die glänzen halt wie verrückt. Und wenn man bei Laternen oder Mondschein die Straßen entlang geht nach Hause, dann stellt man fest, wenn man so rechts und links sich die Hauswände anguckt, dass die alle herrlich glänzen durch die Glimmer. Und bei den Künstlerfarben wird hauptsächlich Muskovit verwendet. Das ist ein Glimmer und der ist auch unter der Bezeichnung Katzenglimmer bekannt. Wird im Bergbau ständig als Abfallmaterial produziert. Und dann zu pulverförmigen Flocken gemahlen und dann verwendet. Häufiger wird er allerdings wirklich auch synthetisch auf die gewünschte Körnchengröße hergestellt und dann für die Künstlerpigmente benutzt. Interferenzpigmente auf Glimmerbasis gibt es seit den 1960ern und sie machen heute etwa 80% der insgesamt verkauften Interferenzpigmente aus. Interferenzpigmente, möchte ich an der Stelle sagen, sind nicht ganz dasselbe wie Duochromfarben, weil Interferenzfarben sind auf weißem Papier tatsächlich gar nicht direkt sichtbar. Also da würde ich mal sagen, komm rüber zu Patreon, guck dir das an. Als ich nämlich Duochrome Emerald mit was anderem vergleichen wollte, konnte ich nur auf die Interferenzfarben zugreifen, die ich von Van Gogh habe. Und das ist total interessant, weil wenn ich mit denen bisher mal gearbeitet habe, was nicht häufig war, dann habe ich mal gedacht, was ist das nur mit diesen Farben? Was haben die für eine Daseinsberechtigung, wenn man sie auf weißem Untergrund doch gar nicht sieht? Genau, man sieht sie auf dunklem Untergrund. Und auf weißem Untergrund sieht man sie auch, aber man muss das Papier hin und her bewegen und dann schimmern sie von der Seite. Ganz interessante Farben, nicht sichtbar auf weiß, aber auf schwarzem dafür, auf schwarzem Papier oder schwarzen Farben sehr, sehr gut, dunklen Farben. Und Duochrome Emerald, also die Duochrome-Farben, sind eben auf weißem sichtbar und auf dunklem Untergrund auch, aber dann mit einer etwas anderen Farbe. Oder auch nicht, wie jetzt hier. Also meine Einschätzung von dieser Farbe ist, dass sie interessant ist, man kann sie gut verwenden, aber sie ist nicht ganz so toll, wie Daniel Smith vorgehabt hatte. Funktioniert nicht ganz so gut. Es gibt zwei Möglichkeiten, solche Farben zu verwenden. Und zwar, man kann damit subtile Akzente erzeugen in der realistischen Naturdarstellung, indem man an der Stelle, wo zum Beispiel der glänzende Panzer vom Käfer wirklich glänzen soll oder wo ein Lichtreflex auf einem Blatt ist, wo man genau dort mit viel Kontrolle und viel Kenntnis von der Farbe das aufträgt und dann damit so einen kleinen Kick in der realistischen Darstellung erzeugt. Weniger subtil, und so sehe ich es eigentlich häufiger, werden solche Farben für dekorative Projekte verwendet, im Sinne von zum Beispiel Klimts Goldbildern oder auch etwas, was so ein bisschen an die Ikonenmalerei angelehnt ist. Oder wo einfach schöne Muster mit Metallicfarben angefertigt werden. Ich habe letztes Jahr mal einen Apfel gemalt, also das mache ich ja häufig, aber ich habe einen Zweig, an dem Äpfel mit Blättern sich befinden, gemalt. Und das war irgendwie ganz nett, es hatte auch eine nette Dynamik, aber mir fehlte da was. Und dann habe ich den Hintergrund des gesamten Bildes mit goldener Gouache eingefärbt, also mit goldener Wasserfarbe. Und bin dann nochmal auch ins Kupfer reingegangen und habe das so ein bisschen locker gehalten, weil ich das einfach sehr schön fand, so einen einfachen Apfelzweig mit Äpfelchen dran mit diesen kostbaren Farben aufzuwerten. Denn das, finde ich, ist so ein Effekt, der da entsteht, dass du zwar die eine Farbinformation hast, wie jetzt bei dem Duochrome Emerald, du hast eben das Smaragdgrün, aber du hast auch diesen kostbaren Schimmer, diesen Glanz. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu verwenden. Da findet bestimmt jede Aquarellkünstlerin, jeder Aquarellkünstler den eigenen Weg. Und in Zukunft wird es sicherlich noch mehr werden. Genau, so viel zu dieser Farbe. Würde ich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen, dann würde ich der Farbe irgendwas im mittleren Bereich geben. Ich verwende sie nicht so oft, ich finde sie aber ganz interessant. Ich finde aber auch nicht, dass man sie häufiger verwenden müsste, weil sich, also außer man malt halt so dekorativ, dann ist das eine total gute Farbe dafür eigentlich. So, hier ist noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe noch gar nichts dazu gesagt, wie es ist, mit dieser Farbe zu malen. Und ich muss sagen, ich male sehr, sehr gern mit Duochrome Emerald. Denn es ist etwas ganz Besonderes, wenn diese Glimmerpartikel im Wasser auf dem Papier oben so, naja, drauf schweben. Und wenn ich jetzt mit viel Wasser arbeite mit dieser Farbe und das Wasser so hin und her bewege oder die Farbe mit dem Wasser, dann ist es wie so eine kleine Glitzerwelle, die da so ganz sanft übers Papier sich bewegt. Und dieses ästhetische Argument, das ich am Anfang benannt habe, warum Metallicfarben so beliebt werden, das bemerke ich tatsächlich schon beim Malen. Also ich genieße es wirklich sehr, diese Schönheit dann da auf dem Papier vor mir sich entfalten zu sehen. Und das Tolle ist auch an dieser Farbe, du kannst sie mit anderen mischen. Dann ist der Glanz oder der Schimmereffekt halt nicht ganz so stark, aber es geht. Also das überträgt sich. Es sind halt weniger Glimmerpigmente pro Quadratzentimeter oder so. Aber es ist sehr gut mischbar und von daher kann man das auch ein bisschen zurücknehmen, wenn man das mit dem Schimmer nicht so arg mag. Einfach mit einem anderen Smaragdgrün mischen oder mit einer anderen Farbe. Und es ist trotzdem etwas von diesem Kostbaren dort enthalten. Also ich verwende sie, was das angeht, sehr gerne und es ist sehr einfach. Ich habe eine große Tube und Tubenfarben lassen sich sowieso sehr einfach verwenden. Und das wollte ich unbedingt im Nachhinein jetzt nochmal ergänzen. Genau, so, und das war jetzt quasi mein Bericht über Duochrome Emerald von Daniel Smith. Ich habe mir die anderen Duochrome-Farben nicht angeschaut. Es gibt total viele. Es gibt da Violetttöne, Blautöne, Rosa und so. Und wenn du dich da auskennst, wenn du da schon andere verwendet hast, dann würde mich mal interessieren, wie du das so wahrnimmst. Stimmt es, dass es zwei verschiedene Farben wirklich sind, je nachdem, ob du einen hellen oder einen dunklen Untergrund verwendest? Und wofür verwendest du das eigentlich? Um so subtile Akzente zu setzen? Oder ja, das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, da können alle was von lernen, denn ich werde die Antworten dann zu Beginn der nächsten Folge zusammenfassen. Ich melde mich das nächste Mal aus den USA, wo ich bestimmt einen oder mehrere Spaziergänge unternehme und dann habe ich einfach mal mein Mikrofon dabei und erzähle dir ein bisschen was über die Natur dort und was das mit meiner Inspiration macht, dass wir wieder dort sind und all die schönen Landschaften und Bäume und Vögel sehen. Und ich freue mich drauf, dass ich mich dann von dort melde. Ich wünsche dir derweil eine ganz schöne Zeit. Komm zu Patreon rüber, wenn du das Zusatzmaterial sehen möchtest. Und ansonsten stell einfach irgendwo eine Frage oder sag mir Bescheid, wie du die Farben kennst. Und post@antigillen.com kannst du immer Bescheid sagen. Und dann tauschen wir uns aus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.